Es ist die Big Show 735, Sportradio 360. Es geht weiter mit der Formel 1 und es geht weiter mit der Nachbetrachtung. Es geht erstmal weiter mit Stefan Edel. Hallo Stefan.
Servus, hallo.
Es geht weiter mit einer Nachbetrachtung eines Brasilien Grand Prix, der mir zu trocken war. Es war zwar kühl, aber es war trocken, Stefan Edel. Was ist da los? Nicht mal, wenn man sich nicht mal mehr auf Brasilien verlassen kann, dann weiß ich auch nicht weiter.
Ja, aufs Wetter kann man sich in der Formel 1 generell nicht verlassen. Wenn es heißt, es pisst und schifft, dann ist es garantiert immer trocken. Und wenn es heißt, es bleibt trocken, dann bleibt es auch meistens trocken. Also schade eigentlich, dass es halt diese Wetterkapriolen nicht mehr so oft gibt. Und wenn sie es gibt, dann bleibt die Formel 1 meist stehen oder noch in der Garage und verschiebt den Start. Also ja, die ganz extremen Wetter, die haben wir schon lange nicht mehr gesehen, glaube ich. Und ich hätte es auch tatsächlich gefeiert, weil ich finde, Brasilien ist noch mal viel, viel besser, wenn da die Fahrbahn noch rutschiger ist. Und ja, das war dieses Mal nicht der Fall, aber ich glaube, das Rennen war alles andere als trocken. Es war schon ziemlich interessant.
Nee, war ganz, ganz grandios. Und der Voice, ich möchte mal anfangen mit jemandem. Haben wir denn nicht letztens auch schon in Mexiko gelobt, nämlich Oli Bearman, wo er Vierter geworden ist? Jetzt ist er Sechster geworden. Er sagt, das war das Maximum, was drin war. Aber da sage ich, wo ich immer noch einen Softspot für das Haas-Team habe, wegen Günther Steiner naturgemäß, aber da sage ich aller Ehren wert. Und ist es jetzt noch überraschend, diese guten Ergebnisse, oder sollte man schon daran gewöhnt haben?
Sollten uns eigentlich schon daran gewöhnt haben, denn Oli Bearman wird hinter den Kulissen tatsächlich schon so ein bisschen auch als Ferrari-Zögling ernsthaft als Nachfolger bei der Scuderia für Lewis Hamilton gehandelt, wenn der dann mal aufhört. Wobei da noch die Hoffnung ist, dass der im nächsten Jahr den Turnaround schafft, wobei ich nicht ganz sicher bin. Aber Bearman ist einer von diesen Kronprinzen, die jetzt wirklich in der zweiten Saisonhälfte für ordentlich Furore sorgen. Es ist nicht nur der 20-jährige Engländer, es ist auch ja zu Saisonbeginn vor allem sehr stark Isaac Hadjar, der Franzose, vor allem wenn wir bedenken, wie es ja für ihn losging. Erster Grand Prix-Saisonstart in Melbourne und dann haut er gleich in der Einführungsrunde seinen Racing Bull-Rennwagen in die Barrieren. Das war natürlich suboptimal, aber der hat sich da relativ zügig rausgearbeitet. In Sandford zum ersten Mal auf dem Podium. Und in der Zwischenzeit würde ich sagen, aus meiner Sicht, der beste, aussichtsreichste Kandidat für den Platz neben Max Verstappen 2026. Möglicherweise ein Tick zu früh, aber mit Tsunoda brauchen wir jetzt definitiv bei Red Bull nicht mehr weitermachen. Das hat sich auch jetzt gezeigt. Und man muss auch sagen, Kimi Andrea Antonelli, der ja auch so Formschwankungen hatte, überhaupt gar keine Frage, normal bei einem Rookie. Toto Wolff ist da ja als Mentor auch ziemlich stark kritisiert worden bei einigen schwachen Ergebnissen. Aber der hat jetzt tatsächlich sich auch intensiv rausgearbeitet und das war auch ein fantastisches Sao Paulo-Wochenende von Antonelli.
Ja, aber wieder, wie im vergangenen Jahr, Stefan Edel, finde ich natürlich Max Verstappen der Fahrer, der den Grand Prix bestimmt hat. Und ich sage aber auch, und ich sehe das ja auch auf eurer Seite, warum macht er den letzten Boxenstopp? Warum riskiert er nicht, dass er mit seinen Medium-Reifen durchfährt? Dritter wäre er sowieso geworden. Da hätte nichts passieren können, aber vielleicht hätte er das ja mit den Medienreifen über die Distanz gebracht. Wie ist da die aktuelle Lehrmeinung zu dieser Entscheidung von Red Bull Racing?
Ich habe es lustigerweise in dem Moment auch gedacht, als er in die Box fährt, warum? Ja, warum tut er das? Und Red Bull hat es ja hinterher so verkauft, ja, das war ein Risiko, nochmal den Boxenstopp zu machen. Und ich denke eigentlich auch eher so, wie du es gerade formuliert hast, es wäre ein Risiko gewesen, auf der Strecke zu bleiben. Der Boxenstopp, das war auf Nummer sicher gehen und dann mit Softreifen am Ende noch probieren, da nochmal was zu reißen. Und es hätte auch fast gereicht noch gegen Kimi Antonelli für Platz 2. Das wäre vermutlich dann das Maximum gewesen, logischerweise. Also dritter Platz, das wäre drin. Ich glaube, ich hätte es probiert und dann hätte man zumindest McLaren unter Druck gesetzt. Dann hätte man zumindest Lando Norris dazu gezwungen, dass er nochmal auftritt, weil dann hätte der den Verstappen noch überholen müssen. Und wenn man bedenkt, dass andere Fahrer mit dem Medium-Reifen knapp 50 der 70 Runden der Renndistanz geschafft haben, dann hätte das der Verstappen auch hingekriegt, locker. Und dann glaube ich auch, dass der am Ende noch Gummi gehabt hätte. Die große Frage ist halt, und das ist das, was wir nicht wissen, ob ihn der Lando Norris halt kassiert hätte oder nicht. Und ich glaube schon, dass der Norris da vorne ein bisschen rumgecruised ist. Der hatte keine
Ja.
Gegner in dem Rennen. Insofern hätte der sicherlich noch Reserven gehabt. Aber spannend ist es natürlich schon, ja, weil dieses Ergebnis hat natürlich potenziell, ja, große Auswirkungen auf die Weltmeisterschaft. Ich meine, Max Verstappen ist nach dem Wochenende wirklich nur noch krasser Außenseiter.
Aber ja, sag niemals nie. Wir hätten auch vor ja, knapp 6 Wochen nicht gedacht, dass auf einmal Lando Norris der Meisterschaftsführende ist und Oscar Piastri dermaßen abschmiert. Insofern, wer weiß, es sind ja noch ein paar Wochen in diesem Jahr.
Ich hätte auch am Sonntag, am Samstagabend nicht gedacht, dass der Verstappen aufs Podium fährt.
Ja, zum Beispiel.
Ja, und der Voice, aber was ich dann, ich weiß nicht, ob ich es gut gefunden habe, aber jedenfalls habe ich es interessant gefunden, die Art und Weise, wie Oscar Piastri das dann angegangen ist, wofür er dann auch eine Strafe bekommen hat. Aber ist das ein Risiko, das er gehen muss, wo er dann Antonelli ein bisschen berührt und Leclerc indirekt abschießt? Oder ist das ein Zeichen, also ich sage normaler Rennunfall oder Zeichen einfach der Nervosität und auch der Formschwäche, wie wir sie bei Oscar Piastri in den letzten Wochen gesehen haben?
Also ich habe den Eindruck, die Zweifel haben die Seiten gewechselt. Lando Norris wurde ja immer als relativ weich, als zu selbstkritisch beschrieben, der sich und das Team immer wieder seine eigene Leistung zu sehr ins Frage stellt. Und der neue, neugeborene, titulierte Iceman, Piastri, hat Nerven wie Drahtseile. Hat sich wirklich verändert in den letzten Wochen. Man muss natürlich auch zugeben, dass der Piastri jünger ist und noch nicht so viele Saison, Jahre in der Formel 1 ist wie Norris. Aber trotzdem, das ist interessant. Hätte ich auch in dieser Form überhaupt nicht so vermutet, dass bei Piastri jetzt momentan ganz offenbar dann eine Negativspirale dabei ist. Denn in der ersten Saisonhälfte hat er einen unglaublichen Speed hingelegt. Und viele haben schon gesagt, naja, das ist der kommende Weltmeister in diesem Jahr, der marschiert da durch, da kommt keiner hinterher. Schon gar nicht sein Teamkollege Norris. Aber das war jetzt eine wunderbare Antwort, finde ich, in Brasilien an einem vergangenen Wochenende. Denn sowohl im Sprint wie auch im Rennen war Norris wirklich souverän und hat das Optimale aus dem Auto rausgeholt. Wir hatten ja auch so ein bisschen Zweifel, ob bei McLaren insgesamt der McLaren-Führung tatsächlich jetzt die Nervosität sich durchsetzt. Denn die letzten Rennen vorher, vor Brasilien, waren ja noch nicht so irrsinnig souverän. Und in Riesenschritten ist Verstappen und Red Bull näher gekommen. Es war jetzt eine gute Antwort, fand ich, von Norris und von McLaren. Aber Piastri, das war klarer Fehler. Und ich fand tatsächlich auch, was Leclerc hinterher gesagt hat, dass die Rennsportkommissare da eine eindeutige Strafe ausgesprochen haben. Ich fand das auch eine 50-50-Entscheidung. Beide waren daran schuld an der Kollision. Leclerc konnte gar nichts dafür. Aber klar ist, oder wenig dafür, aber klar ist, im Start ist es ohnehin immer. Es sind so viele Variablen. Und gerade dieses S, das bergab geht und noch nach außen fällt, hat es wirklich in sich. Action war da. Ich muss aber auch sagen, wir hatten gerade einige der Kronprinzen doch sehr gelobt, auch wegen der Ergebnisse und der tollen Fahrt in Sao Paulo. Aber klar ist auch, einen müssen wir schon auch rausnehmen, der da diesmal kein Sahnewochenende hatte. Und das ist Gabriel Bortoleto, der offenbar zum ersten Mal vor einem heimischen Publikum in Brasilien hoch umjubelt, ganz offenbar da die Nerven nicht behalten hat und sich zwei Granatenfehler und Abflüge geleistet hat. Beim ersten am Samstag hat er auch richtig Glück gehabt. Also da muss ich sagen, er hat ein paar sehr gute Rennen in diesem Jahr gehabt. Und er hat, das müssen wir auch sagen, Stefan hat es ja schon mal vor einigen Wochen an dieser Stelle gesagt, hat vor allem den Hülkenberg im Qualifying lange und regelmäßig im Griff gehabt. Und das für einen Neuling ist auch sehr, sehr gut. Aber das war jetzt ein Wochenende für den vierten der eigentlich starken und eindrucksvollen Rookies. Grand Prix Brasilien, Bortoleto 2025, haken wir mal ab.
Ja, also das ist natürlich dann besonders bitter, dieses vom eigenen Publikum zu scheitern. Hülkenberg, Nico Hülkenberg dann noch auf einem starken 9. Platz. Und die Frage ist jetzt, also Stefan Ehlen, das hat der Voice jetzt hier so nebenbei gesagt, dass Red Bull Racing für Yuki Tsunoda eigentlich keine Verwendung haben sollte im kommenden Jahr. Aber gibt es denn irgendjemand, der sich ganz massiv aufdrängt, dass er diesen zweiten Platz neben Max Verstappen einnehmen könnte? Also wollen, glaube ich schon, dass es viele Junge gibt, aber ist es jemand wie Hadjar, der eben, mit Liam Lawson haben sie es ja schon versucht, aber ist es jemand wie Hadjar aus dem zweiten Team, der dann sich wirklich komplett aufdrängt, neben Verstappen zu fahren?
Also ich glaube, sie wollen alle und ich glaube, sie fürchten es alle, weil sie wissen
Okay.
alle, das hat jetzt die letzten Jahre überhaupt nicht funktioniert und alle, die da gefahren sind, die sind jetzt aussortiert, nicht mehr da. oder auf dem absteigenden Ast. Also ich glaube, man ist gewarnt. Und ich glaube, der eheste Kandidat, das ist wahrscheinlich Isak Hadža. Aber auch da ist halt die Frage, ne? Das ist eine ähnliche Situation wie bei Lawson. Der Wechsel kommt schon sehr früh, wenn er denn kommt. Und der Max Verstappen ist in einer Überform weiterhin einfach. Wird auch ein Hadža nicht gut aussehen, glaube ich. Das heißt, eigentlich ist die Beförderung zu Red Bull natürlich so das Wunschszenario für jeden, der aus dem Red Bull-Kader kommt. Es ist zugleich im Prinzip auch die Höchststrafe, die man kriegen kann, weil das ist der aktuell beste Fahrer und der wird jeden alt aussehen lassen. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, was sich da tut. Ich halte es aber auch nicht für ausgeschlossen, dass sich da noch mehr tut, so auf dem Fahrerkarussell, je nachdem, wie die Weltmeisterschaft noch ausgeht. Also ich will jetzt ja gar nicht groß unten rufen oder Spekulationen anstoßen, aber ich bin mir sehr sicher, dass ein Oscar Piastri vielleicht nicht langfristig bei McLaren glücklich wird, sondern sich vielleicht umorientiert. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das noch ziemlich Bewegung reinbringt, obwohl wir eigentlich ja wissen, dass viele Verträge bis Ende 2026 festgeschrieben sind oder sogar darüber hinaus, auch der von Piastri. Aber irgendwie habe ich da das Gefühl, da tut sich noch was.
Tja, was ist mit Aston
Öffentliche
Martin im
Schelte
nächsten
vielleicht noch.
Jahr?
Vielleicht
Ja, bitte, bitte,
sollte
bitte, bitte.
Jens noch die öffentliche Schelte vom Chairman von Ferrari nochmal kurz erwähnen. Das war schon was Besonderes jetzt in den letzten Tagen, dass da der oberste Boss des Gesamten sich so einmischt und plötzlich öffentlich seine Fahrer deutlich, dezidiert kritisiert. Das fand ich schon in dieser Stelle bemerkenswert und völlig unnötig. Aber ganz offenbar haben wir immer wieder auch in diesen Positionen natürlich große Egos. Und ganz offenbar fand er sich bemüßigt, jetzt deutlich zu sagen, die Fahrer Leclerc und Hamilton sollten doch weniger reden und mehr sich aufs Fahren konzentrieren, was sie beide sicherlich gemacht haben. Leclerc war gut an diesem Wochenende, hat dann wirklich am Start des Rennens enorm Pech gehabt, aber die Qualifikationszeit war mit dem Auto in Sao Paulo wirklich gut. Und über die Probleme von Hamilton, den Dauerproblemen, haben wir ja schon gesprochen. Ich habe auch den Eindruck, dass der tatsächlich das Umfeld um ihn, sein Renningenieur, das ist noch nicht die richtige Chemie. Die haben sich noch nicht eingegroovt und verstehen sich offenbar auch nicht so ganz richtig. Also das ist schon ein Drama. Auch wenn wir von Anfang an zu Saisonbeginn an dieser Stelle Stefan Ehlen und ich schon auch gesagt haben, also diese unglaublichen Vorschusslorbeeren, erfolgreichster Fahrer, aktuell noch amtierender Fahrer, noch fahrender Pilot in der Formel 1 plus das erfolgreichste Team. Das war so ähnlich wie damals, als Valentino Rossi zu Ducati gegangen ist. Italienische Traumhochzeit, das hat überhaupt nicht funktioniert. Im Gegenteil, die Erwartungshaltung war nicht erfüllbar, schlicht und einfach, und hat alle nur gelähmt. Und also bin mal noch gespannt, ob da noch was, ob die noch einen richtigen Dreh rausfinden im nächsten Jahr, ob das mit Hamilton doch noch eine Erfolgsstory werden kann. Ich habe da meine Zweifel.
Vielleicht ist
Ja.
es auch einfach der erste Schritt sozusagen hinzu. Wir halten uns alle Optionen offen, wie es so schön heißt. So nach dem Motto, wenn dann mal der Rauswurf kommt oder die Trennung von Hamilton, weiß ich nicht, ob das passiert, ja, aber dann kann man immerhin sagen quasi, ja, wir haben ihm ja ein bisschen die Rute ins Fenster gestellt, damals in Brasilien. Und es hat mich tatsächlich auch sehr überrascht, weil der John Elkann ist eigentlich ein sehr zurückhaltender. Und wir haben auch oft hier schon gesagt, dass seit Sergio Marchionne vor ein paar Jahren eigentlich kein Ferrari-Präsident mehr so aufgetreten ist in dieser Vehemenz und auch öffentlich immer wieder gefordert hat, es muss vorangehen, es müssen Siege her und so weiter. Der John Elkann, der war quasi nicht existent, was das Thema anging. Und dann haut er jetzt so einen raus, das ist schon außergewöhnlich. Also da muss irgendwas passiert sein oder es muss irgendwie eine Motivation geben, warum er jetzt hier den Fahrern ans Bein pinkelt und in dieser Form. Also ja, man darf gespannt sein, aber es klingt ein bisschen so, als wäre man nicht restlos davon überzeugt, dass Leclerc und Hamilton die zwei Fahrer sind, mit denen Ferrari wieder an die Spitze zurückkehrt.
Tja, John Elkann. Ich habe jetzt wirklich nachschauen müssen, weil für mich das ein Nicht-Italiener Chef bei Ferrari ist. Ja, mit Enzo hat es begonnen, dann Luca di Montezemolo so lang. Da habe ich jetzt dann doch nochmal nachschauen müssen. John Elkann, tatsächlich der Ferrari-Chef. Ja, das nächste Rennen findet dann in Las Vegas statt, was grundsätzlich eigentlich nur dann spannend ist, wenn man die Totale hat und dann dieses Sphere sieht und dann denken sie, ah, wir sind in Las Vegas, weil an der Strecke könnte man es nicht erkennen. Wir werden zu gebotener Zeit, sprich nächste Woche, drüber plaudern. Danke, Stefan Ehlen, danke, The Voice. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 735.